Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mauerstraßenwetten Podcast. Mein Name ist Airfreight und ich darf heute einen der Big Boys von der Mauerstraße begrüßen. Moin, AM 14762, wie geht's dir?
Danke, sehr gut. Und dir?
Alles paletti, habe eine leichte Erkältung, ich weiß nicht, ob man es hört, aber für die Mauerstraße reicht's noch, beziehungsweise, das sollte jetzt nicht despektierlich klingen, aber macht mir auch immer Spaß, hier mit euch zu schnacken. Und wir haben uns den Termin vorzeitig geblockt, weil ich weiß, du bist ein vielbeschäftigter Mann. Wir haben heute den 12.10. 19:41 Uhr ist es jetzt gerade, also Mittwoch 19 Uhr. Ich bin gespannt auf die Themen mit dir. Ja, du hast dich lange geziert, in den Podcast zu kommen, aber dann, aber dann auf der Wörderwiese ist es geschehen. Da haben wir es dann fix gemacht, dass du mitkommst. Du warst in Nürnberg auf dem Treffen dabei.
Ja, schön
Und das war
was.
echt ein geiles Treffen. Und da konnten wir uns dann schon mal persönlich sehen. Deswegen, mir macht das dann immer besonders viel Spaß, wenn man die Leute schon kennt. Und ja, ich freue mich, dass du da bist.
Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne, cool. Genau, dann lass uns auch von mir aus direkt loslegen. Nämlich mit einer Frage, die mich schon interessiert, weil irgendwie dein Name ist ja außergewöhnlich. Wo kommt der her?
Lustigerweise hat der Kapitalmarkt Bezug. Und zwar habe ich, glaube ich, mit 17 oder 18 mein erstes richtiges Broker-Depot aufgemacht, nach Sparkasse und sowas vorher. Und das war bei Fimatex. Und Fimatex war damals eine Tochter der Société Générale. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Und das war so damals in Deutschland eine ganz gute Möglichkeit, Aktien sehr günstig zu handeln, eben nicht zu diesen Bucherkonditionen von der Sparkasse und sogar online ging das damals auch schon. Das war 97
Krass.
oder
Boah. Okay.
98. Und das war mein User-Kürzel da. Das wurde automatisch zugewiesen.
Ah, okay.
Und das
Geil.
kann ich mir natürlich sehr gut merken über all die Jahre. Und deswegen habe ich das einfach als Alias genommen damals bei der Reddit-Anmeldung. Aber ich glaube, Reddit war vor 7, 8 Jahren oder so. Da hatte ich mich mal wegen was ganz anderem angemeldet
Krass.
und habe es dann nie groß benutzt. Und erst Jahre später bin ich dann eben auf
Ja.
Mauerstraßenwetten
Ja,
gestoßen.
genau, dazu kommen wir gleich. Ich finde das krass. Also, du bist seit mindestens 97 an der Börse, das ist natürlich schon mal ein Pappenstiel. Und klar, ich meine, so ein Username, den man dann häufig eingibt, um dann zu traden, der bleibt drin. Geil. Und wie bist du dann zum. Oder wie hast du da angefangen zu investieren? Ich meine, du hast dann gesagt, okay, so Broker bei der Sparkasse war zu teuer und ich wollte dann online handeln. Wie hast du dann losgelegt?
Also hat tatsächlich angefangen bei der Sparkasse, ich glaube so mit 15 oder so, durch das Planspiel Börse so ein bisschen
Ah, ja.
reingerutscht. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich mal ein echtes Depot haben. Und dann war die Kundenberaterin damals auch irgendwie relativ ausgefuchst und hat gesagt, ja, ich brauche erstens die Unterschrift deiner Eltern und zweitens musst du noch so einen komischen Sparplan abschließen. Bei dem, in Klammern, bei dem ich sehr viel Provision kassiere. Und das hat mich aber nicht davon abgehalten. Und dann habe ich glaube, mit 15 angefangen, dort 95 erste Taschen ins Depot zu legen. Und habe dann irgendwann gemerkt, Mensch, das ist sehr viel zu teuer mit den Ordergebühren bei der Sparkasse.
Ja, kannst du dich noch erinnern, wie hoch die waren?
Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, 20 € pro Order oder so war Minimum. 20
Alter.
D-Mark damals noch, ja, war
Krass.
Minimum. Und dann immer noch, hat die Börse Frankfurt hat immer noch was abbekommen oder Xetra,
Ja.
Viertelprozent oder so. Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, okay, das
Das
ist dann
war
natürlich
unverschämt.
schon doll, ne? Also krass, das hat ja so ein bisschen Vibes von dem, was Bettelheim erzählt hat, der dann auch per Telefon für 27 Euro die Order
Genau.
losgelegt hat. Geil. Sehr cool, ey. Nee, klasse. Und hast du dann Sparpläne? Also was für Sparpläne hast du dann? Irgendwie so einen klassischen Deka oder was hast du gemacht?
Ja, nee, irgend so ein Müll, dieses Lossparen oder so, wo man dann noch was gewinnen konnte. Und wo glaube ich, jetzt die Leute alle die Sparkasse verklagen, weil sie die Zinsen nicht mehr zahlen möchte.
Okay.
Weil sich es natürlich lohnt, wenn du sowas vor 15 Jahren abgeschlossen hast mit einem Staffelzins und bist jetzt irgendwie bei 8% und die wissen nicht, wo die 8% herkriegen.
Ja, gut.
Und da gibt's glaube ich, noch einige Fälle.
Dabei dachte man, die Bank gewinnt immer, ne?
Ja.
Oh Mann, ey, okay. Okay, also 95 dann losgelegt mit dem eigenen Depot zu dicken Konditionen und dann eben zu diesem anderen gegangen, wo du da deinen Nutzernamen bekommen hast. Wie hieß die Bank?
Fimatex, das
Fimatex.
ist eine Tochter von der Société
Ja,
Générale, keine Ahnung,
ja. Und
ob es sie noch gibt.
ja, was hast du da dann gekauft?
Da habe ich dann relativ riskant eine
Da
der
musst du direkt zinsen.
Hauptpositionen Meterbox gekauft. Ich weiß nicht, das kennt hier wahrscheinlich niemand mehr.
Nee.
War damals eigentlich, ich bin eigentlich immer noch überzeugt für die damalige Zeit von dem Geschäftsmodell. Und zwar war das eine Set-Top-Box, die hat man hinter den Fernseher angeschlossen, also wie eine PlayStation oder Premiere-Decoder oder so. Und die hatte ein eingebautes Modem und war verbunden mit dem Internet. Und dazu gab es eine Funktastatur, Bild-in-Bild-Funktion, und man konnte dann zum Beispiel, während man die Tagesschau geschaut hat, da im Hintergrund gab es damals Google schon oder nur Yahoo, ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, Google wurde
Oder
95 gegründet, also müsste es schon gegeben haben.
schon, aber ob die in Deutschland schon bekannt waren,
Schwierig,
ich glaube, ich habe
wahrscheinlich
Webcrawler damals verwendet oder so.
nicht.
Und dann konnte man da eben während der Tagesschau zum, was weiß ich, zu irgendeinem Konflikt oder so online noch recherchieren oder kleinere Spiele spielen, wie jetzt bei BTX oder so. Und das fand ich eigentlich ein tolles Modell, weil damals gab es natürlich noch keine Smart-TVs und das waren alles Leute, die waren vorher bei Commodore und hat mich ziemlich überzeugt und ich war dann zu Spitzenzeiten, damals als Schüler schon, war ich bei 80.000 mit diesen Meterbox-Aktien. Also es war wirklich eine Vieltasche. Und es
Krass.
ist aber ein großes Pech gewesen, weil wenn man gleich im Anfang der Börsenkarriere so einen Erfolg hat, dann denkt man natürlich, es geht immer so weiter. Und das ist leider nicht so.
Ist leider nicht so, genau. Erzählerstimme und das kam leider anders. Oder es ist
Genau,
nicht so,
genau.
genau. Ja, krass. Aber wie viel hast du denn dann da reingesteckt, dass es 80.000 waren?
Ich glaube, ich habe mit 5.000 angefangen oder so.
Was?
Das war schon.
Eieiei. Okay, das schmeckt natürlich, ja, aber klar,
Ich
ich meine,
muss mal schauen, ob
das
ich
ist
die
ja
alten
auch.
Charts noch finde.
Ja, das ist schon heftig, ey. 16 Tesla, ja, kann man mal machen. Aber das ist ja auch das Ding, was viele Leute so gereizt hat dann bei GameStop, ne? Dass sie dann am Anfang der Karriere so ein dickes Ding haben und danach denken, ja, gut, alles unter 10% am Tag ist irgendwie langweilig.
Genau. Und irgendwann
Okay.
geht's dahin.
Ja. Apropos GameStop. Über GameStop haben wir ja viele Nutzer akquiriert, aber jetzt hast du schon gesagt, du bist seit 7, 8 Jahren auf Reddit. Was hat dich dann dazu gebracht, zu MSW zu kommen?
Ja, bleiben wir noch mal weiter in der Vergangenheit, ganz kurz. Und zwar war dieses, also Meterbox ist dann irgendwann geplatzt. Das war ein riesiger Betrugsfall, ähnlich wie Kabelkarte, nur dass niemand ins Gefängnis gekommen ist. Und da war ich zum Glück dann nicht mehr so stark drin, habe es dann aber geschafft durch andere neue Marktaktien und irgendwelche außerbörslich notierten, hochriskanten Werte von zwielichtigen Personen, das alles wieder weitestgehend zu vernichten. Und jetzt war ich aber damals in der Finanzcommunity Wall Street Online sehr aktiv.
Ja, okay, man kennt
Damals
es.
gab es Mauerstraßenwetten ja leider noch nicht. Ja.
Ja.
Und bin dann dort eigentlich so von den Finanzforen auf das Wall Street Sofa gerutscht. Und das Wall Street Sofa war eigentlich auch nur Shitposten den ganzen Tag und sich gegenseitig auf die Schippe nehmen und irgendwelche Späße machen ohne größeren Kapitalmarktbezug. Und das war eine schöne Zeit. Da habe ich dann auch mal Leute live von getroffen. War auch immer witzig. Damals war ich der Jüngste. In Nürnberg war
Okay.
ich jetzt der
Ja, genau. Ich wollte gerade
Älteste.
sagen, Spoiler, du warst ein bisschen älter als der Durchschnitt. Oder ja,
Genau,
deutlich
genau,
älter.
genau. Und Dann kam irgendwie mein Studium, und im Studium hat man ja immer wenig Geld, und du kennst ja Costolani, wer viel Geld hat, kann spekulieren, wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren, und wer kein Geld hat, muss spekulieren. Also habe ich dann jahrelang nicht mehr spekuliert und habe dann 2007 den elterlichen Betrieb übernommen. Klingt jetzt so, als hätte man da ganz viel Geld geschenkt bekommen, war aber tatsächlich so, dass die vorher fast alles rausgezogen haben und ich mir dachte, oh Gott, wie
Okay.
soll ich das nächste Jahr
Ach,
überstehen?
krass.
Also
Okay.
sie
Also
hätten mir dann schon noch einen Kredit
eigentlich eher ein
gegeben,
doofes Geschenk dann, oder?
ne?
Wenn die, wenn die alles rausgezogen haben.
Und dann hatte ich gleich am Anfang noch mit mehreren Lieferanten pleiten und so zu kämpfen. Also es war schon knackig, und wenn ich irgendwo angestellt gewesen wäre, ich glaube, ich einfach hätte gekündigt oder und wäre nicht mehr gekommen. Das war schon ein
Krass.
holpriger Start. Aber es
Okay.
ging dann sehr schnell, sehr gut wieder. Und dann habe ich immer noch nichts wieder an der Börse gemacht, also nur in ganz kleinem Umfang nebenher. Und habe dann 2009 mein erstes Haus gebaut in München, eine Doppelhaushälfte, die ich dann 2019 fürs Doppelte verkauft habe, steuerfrei.
Lecker, das ist natürlich schön,
Und
ja.
erst von diesem Veräußerungserlös habe ich dann wieder angefangen zu spekulieren. Also ich war die ganze Zeit weg von der Börse, und habe dann eben durch diese ganze GameStop-Geschichte bin ich natürlich auf Wallstreet-Bets und dann auch auf Mauerstraßenwetten aufmerksam geworden und habe mich gleich wieder gefühlt wie damals auf diesem Sofa. Und
Okay, ja, geil, so soll es sein.
Jetzt bin ich hier und bleibe hoffentlich auch noch viele Jahre
Ja, und bist auch immer ganz vorne dabei am Shitposten. Du haust da manchmal echt.
da.
Also, ich meine, man muss ja sagen, so im Daily haben wir echt eine geile Stimmung immer und auch viel fachliches Know-how. Da trägst du auch zu bei. Oder auch viel zu den Trades, die dann gemacht werden, die dann aktiv auch geteilt werden. Ich glaube, jetzt gerade bist du viel mit Bethlehem im Austausch zu Gold. Ja, und dass man da dann immer so ein bisschen Trash-Talk macht, finde ich geil. Und da bist du auch sehr weit vorne dabei. Ich erinnere mich da an das ein oder andere Kommentar, dem ich auch einen Award gegeben habe, wo ich zu Hause auf dem Sofa, auf dem Sofa saß und extrem lachen musste, weil du da deine Frau hochgenommen hast oder sonst irgendwas. Na gut. Okay, also du bist auch über dann GameStop zu MSW gekommen und quasi wieder, wie dann damals, dich heimisch gefühlt. Wieder ein
Genau,
bisschen
genau.
Scheiße labern und ja, ein bisschen rumhängen. Sympathisch, sympathisch. So, aber wie gehst du jetzt bei deinen Investments dann vor? Ich meine, ja, du teilst dann ein bisschen was mit Bethlehem oder sonst wie mit dem Daily, aber wie suchst du deine Investments so aus?
Das ist ein Rumstolpern und zufällig schwerwiegende Entscheidungen treffen, ohne jetzt da monatelang bis in die letzte Fußnote zu prüfen. Also ich kenne die Quelle nicht mehr, aber man hat es ja beim Ginkgo-Mann auch so ein bisschen mitbekommen. 7 von 10 Top-Management-Entscheidungen oder unternehmerischen Entscheidungen sind Fehlentscheidungen. Aber sie werden schnell getroffen und man zieht sie durch, und deswegen sind die Leute Top-Manager oder Unternehmer. Und also wenn zu mir jemand ins Büro kommt und stellt mir eine Frage, der geht mit einer Antwort einfach raus innerhalb von wenigen Sekunden. Und wenn es falsch war, war es eben falsch. Und genauso mache ich es an der Börse eigentlich auch. Also ich beschäftige mich jetzt nicht monatelang mit Recherche oder so, sondern ich schaue mir was kurz an und denke mir, okay, das hat Potenzial oder das hat kein Potenzial. Und dann mache ich es oder ich lasse es.
Ja, wie viele Trades von dir machst du auf dem Klo?
Ist mir noch nie passiert, ehrlich
Echt?
gesagt. Nee, aber es mag daran liegen, dass ich ja mein Einzelbüro habe und ich mich nicht verstecken muss. Also ich kann in der Arbeit praktisch, wenn ich möchte, offen traden, ohne dass dass ich ein schlechtes Gewissen haben müsste, wenn mir jemand über die Schulter schaut oder so.
Ja, gut, ich meine, du bist ja auch der Geschäftsführer, ne? Wer sagt dann dem Geschäftsführer, wieso tradest du gerade? Also das wird man ja, na gut, ein paar können das glaube ich schon machen, wenn sie gut mit dem Geschäftsführer sind. Ja doch, das kann man schon mal bringen, den Spruch, das stimmt. Ja gut, aber klar, du hast dein Einzelbüro wahrscheinlich auch so, dass man nicht den Bildschirm sieht.
Genau, dann, genau.
Ja, man kennt's, sehr gut. Sehr gut. Okay. Also, aber das finde ich eine wirklich wichtige Eigenschaft, die mir selber jahrelang gefehlt hat bei Führungskräften, schnelle Entscheidungen zu bekommen. So, du hast ein aktives oder ein akutes Problem, gehst zu deinem Chef, deiner Chefin und dann wird erstmal rumgedoktert, ja, muss ich erstmal überlegen. Und da finde ich extrem wichtig, dass man schnell entscheidet. Das ist echt eine geile Angelegenheit, also Angewohnheit.
Und wir sind auch sehr klein und früher war es immer so, dass die Großen die Kleinen besiegt haben und ich denke mittlerweile ist es immer mehr so, dass die Schnellen die Langsamen in die Tasche stecken. Und
absolut, absolut, hundertprozentig. Ganz deiner Meinung. Auch alleine, was die Mitarbeitermotivation angeht. So, im Konzern brauchst du jahrelang für ein kleines Projekt, das machst du im kleinen Unternehmen in ein paar Monaten. Mhm. Weil einfach weniger Abstimmungsarbeit da ist, Entscheidungen schnell getroffen werden. Und also das ist zumindest meine Erfahrung, das macht dann schon Spaß.
Ja.
Okay. So, wir haben jetzt geklärt, wie du bei deinen Investments vorgehst und dass du da so, ja, manchmal dir gerne so, ich will es jetzt einfach mal als Impuls so einen Impulskauf machst. Was war denn bis jetzt dein größter Verlust?
Ja, also ich habe ja praktisch meine drei Depots. Ich habe eins auf die Firma, da bin ich eigentlich so am vorsichtigsten bin ich bei den Kindern. Da habe ich wirklich nur Sparpläne auf den
zweifach gehebelten.
Mit den 50 größten Unternehmen der Welt.
aber ist es nicht so, irgendwer sagt doch immer, man muss eigentlich bei den Kindern, ist es wirklich der freie Geldfehler, auf einen zweifach gehebelten ETF zu gehen? Okay, weil du halt diese Zeit hast, oder nicht?
Ja.
Yeah. Xeo oder Dysis, oder wer hat das gesagt? Weiß ich nicht. Will ich da jetzt auch gar nicht reinfuschen.
Bei den Kindern denke ich mir immer, das ist nicht mein Geld und dann muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, damit ich mir später nicht mal irgendwie was anhören muss.
Ja, vorbildlich.
Das zweitkonservativste ist das Firmendepot, weil da hängen natürlich auch Arbeitsplätze dran. Aber da habe ich zum Beispiel auch schon mal, also ich hatte diesen 600.000 Berkshire-Gewinn im Februar diesen Jahres, aber ich habe auch schon mal 300.000 mit Schmutzhansa verloren, weil ich dachte, ach komm, jetzt sind die so schön eingebrochen am Anfang der Pandemie. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Scheiße, und okay. Oh, schau dir mal diese Dividendenrendite am Papier an. Wie wir alle wissen, ja. Ging es noch sehr viel weiter runter und es wurde keine Dividende gezahlt. Und
Scheiße. Ja, ich sehe. Okay. Okay, aber guck mal, dann hast du auch wieder Steuern optimiert für deine Firma. Ist auch gut.
Schön. Ja. Nein, ich mache lieber Gewinn und zahle Steuern.
Ja, das kann ich auch verstehen. Macht mehr Spaß, das stimmt. Sehr gut.
Nee, und dann das riskanteste ist natürlich das Privatdepot. Das habe ich dann später mal aufgesplittet in DKB und IBKR. Aber es war vor zwei Jahren nur DKB und da habe ich auch niedrig sechsstellig mit Kabelkarte verloren. Wobei,
Alter. Du definierst barfuß oder Lackschuh neu, ey. Du bist echt, ich habe vorhin noch mal überlegt, wie ich dich anmoderiere und so. Und Big Boy passt eigentlich schon. Weil mir fällt kein, oder fiel jetzt so die Minuten vor dem Podcast, kein größerer Fisch bei uns im Daily ein als du. Muss man ehrlich so sagen.
Nee, aber es ist Das war natürlich, womit wir dann auch so bei Fehlern sind. Ich habe da angefangen mit 5.000 bis 10.000 und habe die immer Schwung gehandelt und dachte, okay, wenn die so bei 70, 80 sind, rein und für über 100 wieder weg. Ja, und das hat immer funktioniert und ich habe jedes Mal den Einsatz erhöht. Und dann war ich gerade lang Kabelkarte, als die BaFin verboten hat, Kabelkarte zu kürzen. Und dann kam ich mir vor wie ein Genie. Ja? Und es hat sich natürlich auch richtig gelohnt. Und dann bin ich raus danach und dann sind sie wieder runter und dann bin ich wieder rein. Und dann kam dieser Tag mit dieser schönen Pressekonferenz und ich war so tief drin wie noch nie.
Scheiße.
Das einzig Gute war, es hat mir damals ein Freund den Kopf gewaschen und hat gesagt, hier, dieser Rotz erholt sich nie wieder, erkenn jetzt mal die Realität und verkauf die, solange du noch was dafür bekommst. Und dann bin ich wirklich zu 40 raus, also das war, bin ich ihm auch sehr dankbar.
Hast du ihm auch das ein oder andere Bier für ausgegeben dann?
Genau, genau. Und das schimpfen ja immer alle über die Hecken und über die Shortseller. Ich weiß nicht, bei uns im Forum nicht ganz so beliebt, bei den Amerikanern mehr vielleicht. Ja. Aber ich bin denen sehr dankbar. Und ich meine, wer sonst hätte diesen Mist für 40 Euro pro Aktie gekauft? Muss man auch sehen.
Da bist du wirklich nochmal gut rausgekommen. Ne? Dann bis null zu halten, der hätte natürlich mehr geschmerzt.
Ja.
Krass. Okay, also Kabelkarte, ein Fehler, Lufthansa, ja, mit Schmutzhansa bist du ja mit Zonky da ganz gut verbunden.
Genau, da sind wir uns sehr einig, glaube ich.
Okay, und hast du noch einen großen Verlust, der nennenswert ist?
Also große realisierte Verluste sonst nicht. Taschen habe ich natürlich einige gerade, wie wir alle.
Welche sind das?
Am schlimmsten ist Enel, die italienische Energie. Firma, die wirklich auch in Nordafrika, in Südamerika und so sehr weit vorne sind und auch bei den erneuerbaren Energien eigentlich extrem gut aufgestellt. Aber die hatten das Pech, dass die italienische Regierung gesagt hat, wir schöpfen jetzt alle Übergewinne ab und zwar nicht bezogen auf den Gewinn, sondern auf den Umsatzzuwachs. Und
was ist denn das für eine Logik?
Ja, yeah, weil Politik ist leider nicht immer logisch und man hängt dann halt trotzdem mit drin und die haben sich halt halbiert dadurch.
Okay.
Und das war auch, ist eine Position, weil ich sehr überzeugt bin oder war oder immer noch bin von dem Laden. Ist auch eine mittlere sechsstellige Position gewesen, bevor die sich halbiert haben. Aber so ist es halt.
Ja, gut, ich meine, die Nummern werden halt größer, wenn man auch größere Depots hat, ne?
Klar.
Okay, krass. Hast du, nur um eine Skala zu bekommen, hast du eher so einen eigenen DAX-ETFs oder ETF an Positionen in deinen Depots oder geht es so Richtung 100, 200, 300 Positionen?
Nee, also eher ein DAX. Also nicht so wie die Tastatur mit vielen 100.
der kann echt seinen eigenen ETF auflegen. Der Shitcoin-ETF. Nee,
das ist sicherlich auch ein Fehler, dass ich nicht breit genug streue, aber Wenn die Einzelpositionen zu klein sind, dann kümmere ich mich überhaupt nicht mehr drum. Also dann, ich kann nicht von 500 Unternehmen die Nachrichten verfolgen.
Und ich meine, wenn du 500 Unternehmen hast, ey, komm, dann kannst du ganz ehrlich auch einen echten ETF kaufen. Und das ist dann
auch wieder irgendwie
stumpf, beziehungsweise zu langweilig. Das kannst du bei den Kindern machen. Und was mir jetzt gerade noch einfällt, du meintest ja auch, du bist bei IBKR. Bist du da auch dann auf Margin drin oder wie machst du das?
Momentan ja, aber ich könnte es ausgleichen. Ich bin eigentlich nur zu faul, das rüber zu schaufeln. Müsste ich eigentlich mal machen, obwohl die Zinsen natürlich auch immer noch sehr, sehr günstig sind, muss man auch sehen.
Ja. Was sagt denn der heilige AM jetzt so zu der aktuellen wirtschaftlichen Lage? Geht es noch weiter runter oder haben wir jetzt langsam mal den Boden gefunden und starten wir mal wieder durch? Nur um vielleicht timen zu können, ob man jetzt nochmal dick reingehen sollte oder nicht.
Also man muss ja immer unterscheiden zwischen der Realwirtschaft und dem Markt. Und ich glaube, in der Realwirtschaft mache ich mir schon Sorgen um, nicht um mich, aber um einige Lieferanten und um einige Kunden, weil die wirklich massivste Probleme haben, gerade in energieintensiven Bereichen und in Bereichen, wo die Lieferketten immer noch total hinüber sind. Und auch so sensitiven Bereichen, wo ich mir denke, okay, da wird einfach die Nachfrage einbrechen, auch seitens der Konsumenten, wenn dann nicht mehr genügend Geld für alles da ist. Aber man hat es doch in der Corona-Krise schon gesehen, die Börse fängt sich doch schnell wieder. Also das ist so, sobald man sieht, okay, es besteht wieder die Chance, dass es sich alles erholt, dann wird es wieder hochgehen. Und ich bin Bulle, ganz klar. Und ich bin auch ziemlich stark investiert im Moment und ich bin sehr optimistisch. aber ich habe keine Ahnung.
Genau, keine Anlageberatung, die müssen wir noch hinterher haben. Keine Anlageberatung. Aber du, ich bin auch Bulle und das passt mir ganz gut in den Kram, dass du das auch nochmal bestätigst, dass es bald wieder hochgeht. Nicht unruhig werden, Leute. Einfach weiter dranbleiben. Immer schön nachkaufen. Buy the dip. Ne, wie sagt Markus immer noch, ja, kauf nach, bis dein Depot nur noch aus dieser einen Aktie besteht, die du dann nachkaufst. Geil. Ey, ich finde das ist so echt absurd. Ich meine, du hast da ja mehrere Depots und echt große Summen drin. Das finde ich schon respektabel. Also, das so auf Dauer dann aufzubauen, cool. Finde ich echt spannend. Aber lass uns da mal zum nächsten Thema kommen, zur nächsten Frage. Was sind deiner Meinung nach die größten Fehler, die man machen kann und warum, wenn du sie weißt oder wenn du sie kennst, machst du sie trotzdem immer wieder?
Also einmal dieses bei Kabelkarte, dieses dieselbe Aktie mit immer größeren Einsätzen fahren. Das ist nur, weil es mal gut gegangen ist. Und das passiert mir jedes verdammte Mal wieder. Es ist einfach diese dumme Gier und dieses Gefühl, haha, ich weiß, wie das funktioniert. Unterbewusst wahrscheinlich, man weiß ja gut genug, dass man nicht weiß, wie es funktioniert. Und man sieht dann diesen Preis und denkt sich, oh, die XY für 35 Euro, das ist ja geschenkt. Und zack, kauft man 20.000 Stück davon. Und das ist dann einfach zu viel. Und
das ist ein ganz normaler Mittwochabend. Ja, einfach mal für 35 Euro 20.000 Stück von einer Aktie kaufen. Warum nicht?
Also, ja, das war jetzt rein fiktiv. Ne? Aber
ja, ja. Kommen wir später noch drauf, mein Lieber. Kommen wir später noch drauf.
Nee, und das ist ein Fehler, der mir immer wieder passiert. Was auch ein schrecklicher Fehler ist, ist, da arbeite ich ganz hart dran, ist Heim-Tobias. Also ich habe immer noch viel zu viele deutsche und europäische Aktien. Und gerade wenn man sich diese Geschichte mit Enel anschaut, wie die Politik einen ficken kann in Europa, das wird in den USA nie passieren. Und ich muss mehr mich Richtung US orientieren. Und das ist ja auch statistisch erwiesen, immer der stärkste Markt gewesen in den letzten, ich weiß nicht wie viel, zig Jahren. Und das ist auch so ein großer Fehler, dass die Leute immer Aktien kaufen von der Fabrik im Nachbardorf, weil sie denken, die kennen sie irgendwie besser.
Ja.
Lesen die,
aber
Bilanzen,
in die Bücher
genauso
gucken sie
wenig
trotzdem
wie von
nicht,
irgendeiner kanadischen Bumsbude. Ja, und schwierig.
Ja, kann ich auch verstehen. Noch ein Tipp? Oder noch ein Fehler, den du machst oder kennst?
Runter durchschnitten. Auch Grüße an die AMD-Bande. Ja. Und dann wirklich immer noch an die Sache glauben, obwohl sich vielleicht doch einiges im Umfeld verändert hat, und immer wieder nachkaufen, bis man eben so eine Riesenposition an der Backe hat, die einen eigentlich nicht weiterbringt und man hätte was Schönes anderes davon kaufen können. Aber passiert mir auch immer und immer wieder.
Absolut, absolut. Ich meine, das ist ja auch das, was Markus meinte mit dem Zitat, das ich gerade gebracht hatte, von wegen kauf immer weiter und du, dein ganzes Depot besteht da draus. Hat sich jetzt nicht ein neues Subreddit gegründet hier für AMD, irgendwie
Advanced Money Meltdown, ne?
Oder ja, so. Genau, oder Advanced Meltdown, irgendwie sowas, ja.
Ja,
ich habe ihn noch nicht reingeguckt. Hast du da mal reingeguckt?
Nur flüchtig.
Gibt es da auch so viele Verschwörungstheorien beziehungsweise Kopiumstrategien?
Mit den Darkpools und dem ganzen...
Ja.
ich denke nicht. Also ich glaube, das ist schon
okay.
Sehr spezifisch bei Spielstopp.
Okay, ja. Irgendwas wollte ich gerade noch fragen, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ach genau, Heim-Tobias, Home-Bias. Wenn du es weißt, dass du einen starken Home Bias hast, wieso gehst du es dann nicht aktiv an und kaufst dann eben irgendwie nochmal eine amerikanische Firma? Hast du keinen Bock, dich mit denen auseinanderzusetzen oder wieso?
Ja, es liegt halt immer näher. Du kennst das ja mit seiner Blase. Und wenn ich Google News aufmache oder so, dann lese ich was über BASF, ich lese was über BMW, ich lese jetzt nichts über Atlas Air Worldwide. Danke nochmal an die Tastatur, es war ein sehr schöner Trade. Das heißt, ich musste einfach an den Quellen auch arbeiten. Und da ist MSV natürlich ideal mit den ganzen Leuten, die sich in den USA auch ziemlich gut eingelesen haben.
Ja. Ey, was wir da teilweise an Know-how haben bei manchen Leuten, das ist schon echt bemerkenswert. Ja, ja. Vielleicht kannst du kurz darauf eingehen, was da mit, was war das? Atlantic Air? Nee, was?
Was ist das für ein Atlas Air Worldwide, die wurden, glaube ich, übernommen. Und die hatte die Tastatur nur mal nebenbei erwähnt. Und ich hatte mir kurz die Zahlen angeschaut, habe da gleich eine relativ kleine Position aufgebaut und einfach behalten. Und dann kamen diese Fusionsgerüchte oder Übernahmegerüchte. Und das hat sich natürlich schon gelohnt.
Ja, mit wie viel Plus bist du da raus?
Ich glaube, plus 80% oder so. Das war ganz okay, innerhalb weniger Wochen.
Das ja, kann man mal machen. Ne? Und das so. Wird wahrscheinlich keine kleine Position gewesen sein, sondern eine AM-Position. Ach, also halt. nur 10.000 von einer.
Ach. Sowas.
Okay, geil. Es ist so geil, Mann.
Echt. Nein, also 10.000 Dollar, Entschuldigung, nicht Stück.
Ach so, okay. Ja, genau, mein Joke wäre jetzt auf 10.000 Stück gewesen, ja.
Nein.
Okay. Was machst du da mit den Gewinnen?
Welche Gewinne? Wir sind auch im Bärenmarkt im Moment.
Ja.
Nein, also Gewinne machen wir. Es ist im Moment, das ist ein teures Hobby vielleicht, zumindest im Privatdepot. Und ansonsten habe ich ja diese Uhrenleidenschaft, das war damals auch Gott sei Dank von den Meterbox-Gewinnen, hatte ich mir meine erste mechanische Uhr gekauft und da bin ich irgendwie nie so richtig von losgekommen. Es sind immer mehr geworden im Laufe der Jahre, aber das tatsächlich wurden die größtenteils über die Arbeit finanziert und nicht.
Okay.
Über
Börsen. Ja. Und welche Uhren hast du da so?
Oh.
Wir haben Zeit. Also wir haben Open End, heute haben wir gesagt. Wenn du es ausführen möchtest, natürlich.
Nein, also ich hatte das mal grob gepostet, aber also über IWC und lange und hat sich ein bisschen, Panerai hat sich ein bisschen was angesammelt im Laufe der Jahre.
Schön. Also weißt du immer, wie viel Uhr es ist.
Genau.
Der Uhrenmann. Wechselst du die denn auch immer? Oder sind das viele, also einfach nur rein aus Interesse, weil ich so mich mit Uhren noch gar nicht wirklich beschäftigt habe. Klar, man sieht immer mal wieder schicke Uhren bei bestimmten Leuten, aber wechselt man die durch? Lässt man die dann einfach nur in ihrem drehenden Case hängen, damit die sich nicht aufhängen? Oder wie ist das?
Also über diese Beweger ist man irgendwie sehr zwiegespaltener Meinung in Fachkreisen. Manche sagen, das wäre sehr wichtig und andere sagen, das Werk nutzt sich nur unnötig ab. Okay. Wo man sicherlich machen sollte, den Beweger, als wenn man einen hat mit Jahreskalender oder ewigem Kalender, wo man dann einfach sonst eine Stunde braucht, um den wieder einzustellen. Aber ansonsten, die meisten sind im Bankschließfach und ich hole mir die mal so am Wochenende raus und ziehe dann mal eine besondere an. Und sonst habe ich meine Daily, die ich einfach jeden Tag im Büro trage, auch damit da niemand guckt und
Ja. Ist das dann, trägst du eine Apple Watch oder was trägst du da?
Nee, das ist meine erste damals, diese
Uhr. Okay.
Ja.
Okay. Also Uhrenliebhaber, dann Heim-Tobias-Liebhaber, sag ich mal. Also schön immer die heimischen Aktien und große Stücke, also große Losgrößen dann bei den Aktien.
Genau.
Okay, dann bin ich jetzt gespannt auf die nächste Frage. Wie kam es zu deinem Flair? Ich meine, wir hatten da irgendwann mal einen Joke gemacht über Behrensen. Und wie dicke Eier muss man dann wirklich haben, um aus Jux 100.000 Euro in Behrensen zu stecken?
Das müssen wir ein bisschen aufteilen.
Ja.
Also Kobil hatte eines Abends ohne Namen zu, Kobil 55 hatte eines Abends ohne Namen zu nennen, einfach mal gepostet, es gibt da übrigens diesen Spirituosenhersteller mit einer so kleinen Marktkappe, dass wenn wie viele, was hat er geschrieben, 30 Leute hier, jeder für 100.000 Aktien kaufen, dann haben wir die Sperrminorität.
Echt?
Irgendwie sowas hat er geschrieben.
Okay. Geil.
Und dann habe ich eine Kauforder rausgegeben über diese Stückzahlen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Kurs damals war, höher als heute. Ich glaube, die sind auch 25% das eingebrochen seitdem. Und habe einen Screenshot davon gemacht und habe nur geschrieben, so Fragezeichen. Und dann sind alle ausgerastet.
Das ist auch einfach nur wild, Alter. Ich meine, einfach mal so, das einfach so aus, wirklich aus Jux an einem Abend dann Behrensen zu kaufen, finde ich eine geile Aktion. Vor allem nicht mit einem kleinen Batzen, sondern eben mit den 100.000.
Ja, aber ich meine, bei den heutigen Ordergebühren hätte ja eigentlich nicht viel passieren können. Der Fehler war, sie so lang zu behalten. Nein, aber das wird alles noch wieder. Ich meine, wenn da Diageo die mal kauft oder so, dann war es günstig, denke ich.
Ja, ich glaube, die haben aber einfach wirklich mit sehr, sehr starken Umsätzen aus der Vergangenheit zu kämpfen, weil, so wenn ich an meine Jugend zurückdenke, da mit meinen Freunden haben wir schon viel Behrensen saure Apfel vernichtet. Und ich habe ja auch irgendwann mal erzählt in der, MSW Entenanruf, da hatten wir Lucky Strike Bowling, wo es dann beim Bowlen für jeden Strike einen kurzen gab. Das war auch immer Behrensensaure Apfel. Ey, da bist du auch morgens immer aufgewacht mit einem verätzten Magen, ne? Also heutzutage würde ich das nicht mehr machen, aber damals war es eine gute Zeit.
Ja, ja. Nee, und ich meine, Jägermeister war auch mal fast tot und ist dann wieder zur Weltmarke geworden. Also warten wir mal ab, was da passiert. Ich schaue es mir in Ruhe an.
Ja. Exportgut, saurer Apfel und Maracuja und was haben die noch? Waldmeister? Keine Ahnung. Ah, das sind gute Erinnerungen, muss man wirklich sagen. Das hat immer geschmeckt, ja. Muss ich mir vielleicht doch mal wiederholen. Schauen wir mal. Aber also auf jeden Fall dicke Eier damit bewiesen, da mal eben ein bisschen was reinzubuttern. Sehr, sehr respektabel, sehr sympathisch.
Und sehr dumm, aber Stand heute, mal gucken, wie sich's entwickelt.
Ja. Weiß deine Frau davon, dass du das gemacht hast?
Ja, na klar. Ja. Da habe ich tatsächlich auch freie Hand, solange ich jetzt nicht auf ihren Namen Kredite aufnehme. Mhm.
Sympathisch.
Nee, und wie gesagt, im Geschäftsleben muss man auch immer schwere Entscheidungen treffen und mutige Entscheidungen und schnelle Entscheidungen und da kann man auch mal so einen Quatsch machen, finde ich.
Ja, absolut. Also allein zur Belustigung von uns. Aber du hattest vorab noch geschrieben, du wolltest nochmal diese Frage auch nutzen für ein ernsteres Thema, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Weil du dicke Eier diesen Spruch genannt hast, tatsächlich habe ich nur noch eins.
Ach krass.
Ja. Ich war 2013 war meine Frau mit unserer Tochter schwanger und ich hatte dann irgendwie so eine Beule am Unterbauch, die ich immer wieder reindrücken konnte und die wieder rauskam und dann google ich kurz und bin bei Leistenbruch. Und dann dachte ich, okay, gehst du mal zum Chirurgen. Und dann war ich beim Chirurgen und der hat alles schön mit Ultraschall untersucht und hat gesagt, hier, das ist ein Leistenbruch, das operiere ich offen hier in der Praxis. Und da habe ich gesagt, nö, das möchte ich nicht. Ich möchte das unter hygienisch einwandfreien Bedingungen und endoskopisch. Und ich suche mir da jemand anderen. Vielen Dank. Und dann bin ich nach München gefahren zu so einem Spezialisten, der wirklich nichts anderes macht als diese Leistenbruch-OPs endoskopisch. Und war dann da mit meiner hochschwangeren Frau abends zur Untersuchung. Und dann nimmt er wieder das Ultraschallgerät, schallt den unteren Bauch, sagt, ja, Leistenbruch. Schallt weiter, schallt beide Ruden und dann meinte er plötzlich so, haben Sie Schmerzen? Dann sage ich, nö. Dann fragt er, haben Sie einen Urologen? Sage ich, nö. Sagt er, kein Problem, ich mache Ihnen gleich einen Termin bei meinem. Und kreidebleich saß mir da und er ruft seinen Urologen an am anderen Ende der Stadt und überredet den doch noch nicht mit seiner Frau essen zu gehen, sondern noch in der Praxis auf uns zu warten.
Okay.
Und dann sind wir da rübergefahren und dann hat er es auch nochmal geschaltet und dann hieß es, ja, sie haben Hodenkrebs.
Oh,
Und
krass.
das war natürlich ein riesen Schock, aber er hat dann auch schnell gesagt, hier, wenn man sich irgendeinen Krebs aussuchen muss, dann würde man den nehmen, weil den kriegt man fast immer wieder hin. Also man kennt ja auch Lance Armstrong und so, der hat das wirklich ganz schlimm und den haben sie wieder hinbekommen. Und das ist wirklich sehr gut therapierbar. Und bei mir war es sogar so, ich wurde dann nur operiert und dann hieß es, okay, wir schauen einfach, was passiert. Früher hätte man jetzt eine Chemo gemacht und Bestrahlung und was weiß ich nicht noch alles. Und inzwischen ist man dazu übergegangen, dass man erstmal schaut. Und wenn was passiert, kann man immer noch was machen. Und Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch in den ersten 2 Jahren gewesen. Da war nichts. Und im dritten Jahr hat es mich bei der Nachuntersuchung dann doch noch erwischt, dass es gestreut hat. Und dann wollte mich dieser sehr gute Urologe gleich in die Klinik überweisen. Und ich gesagt, nö, ich habe mir schon für den Fall einen Prof in München rausgesucht, der macht das ambulant in seiner Praxis und dann kann ich zu Hause schlafen und das wäre mir lieber. Und bin dann auch zu dem hin, wenn jemand Adressen möchte, einfach über PN sehr gerne. Also ich habe da wirklich die besten Leute in dem Bereich rausgesucht und gefunden und habe dann 3 Zyklen Chemotherapie gemacht, hab das super vertragen, hätte ich nie mit gerechnet. Also neben mir waren ein Triathlet, der sich die Seele aus dem Leib gekotzt hat und nur geschlafen hat und ganz grün war. Und mir hat man fast nichts angemerkt. Also ich war dann auch mit Freunden am Wochenende normal essen und habe auch Bier dazu getrunken und so. Also es war
okay, krass.
Heftig. Habt ihr echt Glück gehabt. Und das war 2016 dann und 2018 bin ich dann sogar auf natürlichem Wege nochmal Vater geworden. Also das
auch schön.
Funktioniert auch alles noch wie.
Ja, also müssen wir uns keine Sorgen um dich machen. Heftig, ey. Da hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass dann so eine Story rumkommt. Ich meine, man merkt dabei dann doch immer, wie flapsig man Sachen sagt, ne, die dann doch ein bisschen nach hinten losgehen können.
Krass. Nein, ich fühle mich jetzt da nicht angegriffen oder so, aber es ist. Ich dachte, wenn das Wort Eier schon fällt, dann.
Ja, also lass uns das auch nutzen, um da auch nochmal drauf aufmerksam zu machen, dass man auch als Mann einen Urologen braucht. Ne? Ich meine, für Frauen ist das ganz normal, da einmal oder oder zweimal im Jahr zum Gynäkologen zu gehen. Bei den meisten Männern ist das nicht so, ne? Und auch vielleicht regelmäßig mal ein Blutbild machen zu lassen, um da vielleicht auch frühzeitig sowas zu erkennen.
Nee, das kann überhaupt nie schaden und vielleicht kriegt man ja auch noch Gratismuster mit, irgendwelche blauen Pillen oder so, wenn der gut drauf ist, ist ja auch ganz schön.
Hier, Adi Hart freut sich gerade über den Joke. Auch ein sehr korrekter Arzt, echt, muss man auch sagen, so in Nürnberg. Man,
stimmt,
man,
ja,
man, man denkt immer, das wäre so ein richtiger Haiopai, aber ist schon echt ein guter Typ, muss man auch sagen. Nee, cool. Wichtiges Thema zum Abschluss nochmal. Also Leute, kümmert euch darum, regelmäßig nicht nur zu sparen, sondern auch mal zum Arzt zu gehen, weil das größte Depot nützt nichts, wenn man nicht gesund ist.
Genau, muss man Grüße einfach mal so Grappadura sagen. In dem Zusammenhang. Ich hoffe, es geht ihm gut. Der kam ja da auch vor 1-2 Wochen um die Ecke.
Echt?
Ja, mit einem Tumor an der Niere oder so, hat er geschrieben.
Ach, krass.
Ja, ich hoffe, es wird alles gut.
Ja, auf jeden Fall gute Besserung. Ich war jetzt die letzten 3-4 Wochen nicht so wirklich, hatte nicht so die Möglichkeit, aktiv zu sein, aber das ist natürlich, wow, krass. Irgendwie ein doller Podcast jetzt zum Ende, ey. Da muss ich ihm gleich mal schreiben, hoffen, dass wie es ihm geht. Na gut. AM, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas loswerden? Haben wir irgendwas vergessen? Wir sind jetzt durch die Fragen doch recht kompakt durchgekommen, würde ich mal sagen. Willst du noch irgendwas loswerden, was wir jetzt noch nicht untergebracht haben?
Tut mir leid, jetzt gerade.
Du, alles gut. Alles gut. Ich fand's, man muss ja nicht immer so ausgedehnte Podcasts haben, die dann 2 Stunden lang sind, sondern es ist auch mal schön, so einen Lüden zu haben, in dem man kompaktes Wissen vermittelt bekommt. Ich meine, wir haben hier so deine Historie bei, wie du investierst, deine Fehler oder allgemein Fehler, ne? Finde ich einen absolut veritablen und stabilen Podcast.
Gut.
Sehr schön.
Dann sage ich vielen Dank.
Ich habe zu danken. Vielen Dank, dass du da warst. Und endlich mal jemand, bei dem ich auch mal meinen Spruch dann bringen kann, der auch dann wirklich Wert hat. Grüß mir deine Frau und meine Kinder. Mach's gut. Vielen Dank für den geilen Podcast.
Mach's
und wir hören
gut,
uns.
Ja, Fred. Jo. Bis dann.
Bis Ciao. Dann. Ciao.
Ach so, der Risikohinweis. Ja, also, es geht runter, bleibt trotzdem munter. Jawohl, habt eure Ziele vor Augen. Was ich hier mache, ist keine Anlageberatung. Liebe BaFin, ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Manch einer fragt sich, ist das wirklich notwendig? Es ist notwendig, denn wir haben die BaFin. Und in vielerlei Hinsicht ist das auch gut so. Also, bis dann. Ciao.